Guten Morgen. Also ich bin sehr froh, dass ich nicht in der Landeskirche bin oder in der Kirche. Also nicht, weil ich die Leute nicht mag, sondern die Kirchen riechen manchmal so muffig. Und das, als ich als Kind früher in die Kirche gegangen bin, das war schrecklich. Ja, für mich. Deswegen bin ich hier. Und da ist es gut. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt mit mir hier stehst und dass es nicht meine Worte sind, sondern dass es deine Worte sind, die, ja, die ich sage. Ich preise dich dafür, dass, ja, dass wir dein Reich bauen, dass dein Wille geschieht im Himmel auf, und wie auf der Erde. Und ich preise dich einfach dafür, dass du uns veränderst immer mehr in dein Ebenbild hinein. Dass wir verändert werden, dir immer ähnlicher, Herr. Du bist gut. Und ich danke dir. Der Schritt zu dir. Der Schritt zu dir, Gott, entgegen meinem Stolz, entgegen meinem Schmerz, entgegen meinen Fragen und Verletzungen, die zwischen uns stehen. Manchmal, wie zementiert meine Füße am Boden, mein Kopf eine einzige Frage, warum, mein Blick von allen Menschen abgewandt, mein Urteil über mich vernichtend. Doch deine Stimme straft meinen Monolog Lügen. Manche Frage sucht nach einer Umarmung als Antwort, manches Urteil nach Hoffnung. Deine Stimme, Gott, Quelle, durch die dein Leben in mich sickert, wie Regen in Fels. Deine Liebe bis über die Grenzen umgreift deine Freunde und Feinde. Ein Schritt, den du mir aufträgst, mein Fußabdruck auf dem Mond. Von meinem Verstand nicht zu fassen, sähst du Frieden in meine Wut und Unruhe in meine Zufriedenheit. Zeigst mir deine Sicht auf die Menschen, trägst mich weiter, dass der Horizont vom Ziel zum Wendepunkt wird. Den Schritt zu dir, Gott, zu gehen jetzt, das Fallen in deine Arme, gib mir die Kraft dazu. Füll meine Hände mit Hoffnung, Pulsschlag der Welt, der mich am Leben hält. Auch im Angesicht meiner Zweifel, du, der mich stützt, wenn meine Knie weich werden und deine Hand reichst, wenn ich falle. Der Schritt zu dir schenkt mir Leben. Das sind Frauen, die brauchen solche, solche Worte einfach. Ich möchte heute über etwas sprechen, das, was jeden Menschen irgendwann und vielleicht auch jetzt beschäftigt. Nicht, weil ich es interessant finde, sondern weil es mich irgendwie betrifft. Es gibt Zeiten in unserem Leben, die herausfordernd sind. Ja, wo man frustriert und enttäuscht ist, wo irgendwie alles im Augenblick ein bisschen schwieriger ist. Wenn du nicht gerade in dieser Situation bist, super. Aber in deinem Umfeld sind bestimmt Menschen, die genau diese Botschaft brauchen oder deine Hilfe oder deine Unterstützung. Herausforderungen, Enttäuschung und auch Frustration beschäftigen mich. Und ich sage dir jetzt etwas, was ganz neu für dich ist. Diese Dinge sind normal. Es ist normal, dass es immer wieder solche Zeiten geben wird, die herausfordernder sind. Es wird immer wieder Zeiten geben, wo du Enttäuschungen erlebst. Und es wird immer wieder Zeiten geben, wo man frustriert ist. Diese Zeiten sind einfach normal. Und du bist auch nicht der Einzige, wo es gerade mal schwer ist. Glaub mir, jeder hat seine Baustellen und nicht nur du kennst das. Man fragt sich, bin ich noch richtig? Sollte mir das jetzt hier alles überhaupt passieren? Bin ich aus Gottes Plan irgendwie total rausgefallen? Habe ich Dinge getan, die mich vielleicht aus diesem Schutzbereich Gottes rausgebracht haben? Bin ich vielleicht der Einzige, bei dem Glauben einfach nicht funktioniert? Und es ist auch nicht so, dass du die Schuld an allem bist. Natürlich sind wir Menschen und natürlich machen wir Fehler. Und natürlich werden wir immer wieder in Situationen kommen, wo es schwierig ist oder wo es wehtut. Aber entscheidend ist, wie wir uns genau in dieser Situation verhalten. Es gibt nun mal Zeiten, wo es schwieriger ist, vielleicht in deinem Glaubensleben, vielleicht in deinen Beziehungen, vielleicht auf gesundheitlicher Basis oder vielleicht in deinen Finanzen. Vielleicht gibst du schon jahrzehntelang deinen Zehnten und es wird immer schwieriger statt besser. Du hältst daran fest und du versuchst immer wieder und deine Konten werden einfach nicht ausgeglichen und du bist immer irgendwie in den roten Zahlen. Und es muss manchmal in diesen Zeiten nicht unbedingt eine wirkliche Ursache geben. Es ist einfach manchmal das Leben. Das heißt auch nicht, dass Gott nicht mehr gut ist oder dass du komplett daneben liegst. Manchmal gehen einfach Dinge schief. Manchmal versagen wir, manchmal gehen Sachen eben nicht so schnell, wie wir gedacht haben. So ist es nun mal. Diese Phasen gibt es, aber nach diesen Phasen kommen auch wieder andere Phasen. Doch wenn du bewusst in Sünde lebst oder du gibst Süchten irgendwie regelmäßig und immer zu Raum, dann kann es natürlich wirklich sein, dass du angreifbarer für den Feind geworden bist und dass du einfach aus dem Schutzbereich Gottes rausgegangen bist. Aber wie es um unser Herz wirklich bestellt ist, erkennen wir einfach in diesen schwierigen Zeiten. Und diese Zeiten, genau in diesen absolut schwierigen, herausfordernden Zeiten, erkennen wir, wo wir wirklich stehen. Und wir erkennen, wie es um unser Herz bestellt ist. Bei Jesus war es auch so. Das öffentliche Wirken von Jesus beginnt mit einer absolut interessanten Geschichte. Jesus war in der Wüste und er fastete 40 Tage. Und 40 Tage ist praktisch so lange, wie ein Mensch, wo es schon herausfordernd ist, aber wo dem Körper noch nichts wirklich passiert. Danach werden innere Organe angegriffen und danach wird es wirklich schwierig. Und er fastet 40 Tage und als Jesus dann wirklich existenziell Hunger hat, tritt Satan an ihn heran und checkt ihn ab. Bist du Gottes Sohn und wie ist es hiermit und wie ist es damit? Und das ist eine total typische Strategie. An dem Tag, wo es dir richtig schlecht geht, an dem Tag, wo du wirklich versucht bist, wo du angegriffen wirst und wo es richtig wehtut, da kommt der Versucher. Doch es ist auch an dem Tag, oder es ist auch der Tag, wo du dich wirklich in Gott bewähren kannst. Wenn es Herausforderungen gibt, entscheidet sich, woran du dich wirklich festmachst. Was ist deine Grundlage? Stehst du auf dem Fels oder hast du dein Haus wirklich nur auf Sand gebaut? Es kann eine Situation geben, wo du angegriffen wirst und du fällst, doch es kann dich auch ganz, ganz neu ausrüsten und dich auf eine ganz neue Glaubensebene katapultieren. Bei Jesus war es so. Es war sein Einstieg in seinen Dienst. Dieser Feind, der uns versucht aufzuhalten und uns sogar versucht zu entmutigen, heißt entmutigen, Entmutigung. Das Leben auch als Christ mutet uns eine Reihe von Kämpfen zu. Es sind innere Kämpfe und es sind Herausforderungen. Doch es gilt zu lernen, nicht aufzugeben, sondern wirklich innerlich richtig stark zu werden und fest in Gott gegründet zu bleiben, egal wie die Umstände sind. In schwierigen Zeiten sehen wir, wie glaubensstark wir wirklich sind, wenn es schwer wird. Aus den Schwierigkeiten und Herausforderungen in unserem Leben lernen wir aber auch, weil wenn wir in solchen Situationen drin sind, können wir auch anderen Leuten wirklich Hilfestellung geben. Wenn wir Dinge erlebt haben, können wir andere Menschen, die in dieser gleichen Situation drin sind, total verstehen und können die ganz anders abholen, als wie wenn du sowas alles noch nicht erlebt hast. Wenn wir ein Leben ganz ohne Sorgen, ganz ohne Probleme, ohne Herausforderungen, ohne irgend diese Dinge führen würden, könnte es sein, dass wir denken würden, wir bräuchten Gott nicht. Als ich mich vor langer Zeit bekehrt habe, habe ich immer gedacht, dass mein Leben immer gut sein wird, weil in der Bibel steht, ich werde meinen Fuß nicht mal an einen Stein stoßen. Und das habe ich wirklich geglaubt. Ich habe geglaubt, selbst jegliche Heilungs- oder jegliche Krankheitsdiagnose macht für mich gar nichts, weil das, was gesagt ist, hat mit mir nichts zu tun und ich gehe immer, immer aus allen negativen Krankheiten gesund wieder hervor. Und ich werde immer geheilt und es wird immer easy sein und es wird immer locker sein, weil mit Gott passiert mir nichts. Kennt ihr dieses absolute Überzeugtsein? Doch dann passieren Dinge in deinem Leben, wo du denkst, das kann ja nicht wahr sein. Du siehst wirklich gläubige Leute, die über Jahrzehnte nicht nur mit einer Krankheitsdiagnose zu kämpfen haben, sondern es kommen immer neue dazu. Und plötzlich sterben Leute in deinem Umfeld, die echt an Heilung geglaubt haben. Frauen mit 40, die 3 kleine Kinder haben. Unfassbar. Und das hat so mein Glaubensleben ziemlich, ja, erschüttert. Aber Gott hat uns zugesagt, in guten wie in schlechten Zeiten bei uns zu sein. Und selbst wenn wir durch ein Todestal gehen, wird er bei uns sein. Steht auch in der Bibel. Eine Sache möchte ich mal ganz klar ausstellen. Gott ist und bleibt gut. Egal wie die Umstände sind, egal wie Sachen ausgehen und wenn Leute sterben, Gott ist und bleibt gut. Auch wenn dein Konto immer noch im Minus ist, Gott ist unser Versorger, Gott will, dass es uns gut geht und Gott kennt auch deine Träume und er möchte auch diese Träume, er möchte dich abholen, er möchte dir diese Träume verwirklichen. Halte einfach auch dran fest. Und Jesus hat alle Krankheiten getragen, am Kreuz, alle. Warum es manchmal nicht in Existenz kommt oder nicht so schnell in Existenz kommt oder warum Leute sterben, keine Ahnung. Aber das ist ganz wichtig, das ist einfach Gott. Er ist wirklich gut. Manchmal habe ich Gott wie ein Fahrkartenautomat behandelt. Kennt ihr das? Ihr gebt oben eure Wünsche, eure Träume, ihr gebt alles oben ein und dann holt ihr euch eure Wünsche, eure Träume, alles unten raus. Und Gott, Geduld habe ich nicht so lange. Also ich hab Gott manchmal wirklich so behandelt. Ich habe wirklich immer gedacht, so muss das funktionieren. Aber Gott ist kein Fahrkartenautomat. Kennt ihr diese Gedankengänge? Kennt ihr diese Vorstellung? Gibt es jemand, der eine Ermutigung und eine Auferbauung braucht? Super, dann seid ihr richtig hier. Ich habe mich wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und ich habe mir auch unter anderem eine Predigt von dem Johannes Hartels vorgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber jeden Morgen, wenn ich mich schminke, lasse ich den nebenbei laufen, weil der ist wirklich gut. Wenn wir uns erfolgreiche Menschen in unserem Leben ansehen, die stark in Gott sind, deren Gemeinden immer größer werden, die erfolgreich im Beruf, die erfolgreich in glücklichen Ehen sind, in glücklichen Familienbeziehungen leben, sehen wir nicht, dass es vielleicht auch bei diesen Menschen wirklich auch mal schwierige Zeiten gab. Vielleicht auch finanzielle Herausforderungen, die man nicht sehen kann oder die man einfach nicht so rausfühlen kann. Ich glaube, jeder hat irgendwie solche Zeiten mal durchgemacht. Jeder Mensch hat zeitweise gegen Entmutigung gekämpft und manche kämpfen immer noch, auch wenn wir es nicht sehen. Es gibt keinen der großen und erstaunlichen Helden in der Bibel, die mit diesem Feind nichts zu tun hatten. Jesus kannte Zeiten, wo es Versuchung gab und wo Schmerz war. Paulus hatte diese Zeiten. In 2. Korinther 1, Vers 8 schreibt er, wir wollen euch das nicht verschweigen. Das müsst ihr jetzt mal hören. Es war so schwer, dass wir am Leben verzweifelten. Wir haben überhaupt nicht mehr gehofft, da lebendig rauszukommen. Also, alle biblischen Helden hatten Zeiten, wo es hart war. Nicht nur wir. Die meisten kennen die Geschichte von Elia. Und das ist, glaube ich, eine Person, wo es am deutlichsten war. Elia war ein Prophet Gottes. Die meisten kennen die Geschichte, aber es gibt vielleicht auch Leute, die es nicht kennen, deswegen. Also, Elia war ein Prophet und er ging zu Ahab, dem damaligen König von Israel, der einfach falschen Göttern nachgelaufen ist, dem Baal und der Aschera. Das fand seine Frau ganz toll. Und er sprach ja zu ihm, dass es 3 Jahre nicht mehr regnen würde. Ach nee, er hat gesagt, dass es nicht mehr regnen würde und es nicht mal Tau geben würde. Und diese Dürre hielt 3,5 Jahre an. Also nach 3,5 Jahren wächst wirklich nichts mehr. Und der König war ziemlich sauer und der Elia musste sich ein bisschen verstecken. Aber danach, nach dieser langen Zeit, ging Elia zum König und demonstrierte die wirkliche Existenz des wahren Gottes durch ein echtes Wunder. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, des Propheten Baals, aber sind 450 Mann. So gebt uns nun 2 Jungstiere und lasst sie den einen Jungstier erwählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das Holz legen. So will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Da antwortet das Volk: Das Wort ist gut. Und die Baalspriester machten es so und sie riefen den Namen des Baals von morgens bis mittags. Aber es kam keine Stimme und keine Antwort, geschweige denn Feuer. Sie hüpften um den Altar, ritzten sich sogar in die eigene Haut. Doch es passierte nichts. Dann stellte Elia den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Und er machte einen großen Graben um den Altar und ließ insgesamt 12 Krüge Wasser auf das Brandopfer gießen. Das würde ich mal sagen, war nass. Und Elia sprach: O Gott, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinen Worten getan habe. Erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr und Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Und was passiert? Das Feuer fiel und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und leckte das Wasser auf dem Graben. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und Elia lässt die Baalspriester fangen und bringt sie alle um. 450 Mann. Und dann passiert auch noch das, wo er hat denen prophezeit, dass Regen kommt. Und der Regen kam. Was passiert dann? Also Elia hat ja wirklich was ganz, ganz Großes mit Gott erlebt. Und plötzlich bekommt der Elia von der Frau des Königs eine Morddrohung und sagt: Das geht gar nicht. Und weil du meine Priester umgebracht hast, werde ich dich umbringen. Und was passiert mit Elia? Es wirft ihn total aus der Bahn. Er flieht in die Wüste, er selbst ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein und dort setzt er sich unter einen Ginsterstrauch und will sterben. Herr, nimm mein Leben, denn bin nicht besser als meine Väter. Kennt ihr dieses Gefühl? Alles ist schief gegangen. Es wird doch eh nichts. Ich höre am besten mal auf damit. Ich gebe einfach auf. Am Anfang meines Glaubenslebens war ich so motiviert und überzeugt. Mit meinem Gott kann ich die ganze Welt verändern. Also ich fange jetzt an in meiner Familie. Dann gehe ich zu meinen Nachbarn, dann gehe ich zu meinen Arbeitskollegen und irgendwann wird ganz Deutschland revolutioniert sein. Ja, das war mein absolutes Überzeugtsein. Und dann passieren Dinge, die du überhaupt nicht kapieren kannst. Du gehst zu deiner Familie, du gehst zu deinen Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen, du wirst belächelt. Dann nimmst du deine paar Euros, die du im Portemonnaie hast, kaufst ein Buch, wo du denkst, boah, das passt so gut bei denen. Dann schenkst du denen das Buch, die lesen es nicht mal, die werfen es entweder in die Ecke, in den Schrank oder vielleicht sogar in den Müll. Und dann hast du Klassentreffen und du gehst dahin und du bist so motiviert. Habe ich so kleine Heftchen gekauft und jeder hat so Heftchen bekommen mit "Du nervst", gab es da mal so ein kleines Heftchen. Und die belächeln dich. Und dann sagen sie, ach, rauchen tust du auch nicht mehr. Alles klar. Und du merkst immer mehr dieses Negative, was auf dich eintrifft. Du meinst es doch wirklich nur gut, aber du wirst einfach abgelehnt und du wirst, ja, wie gesagt, einfach nur belächelt. Amen. Menschen, denen du von Jesus erzählst, nehmen diesen Jesus nicht an. Und dabei verändert er doch wirklich alles. Und dann bekehren sich Leute und die kommen vielleicht auch ein, zwei Mal in Gottesdienst und plötzlich siehst du sie nicht mehr. Verstehe ich nicht. Oder ich dachte immer, mit Christen an meiner Seite, so als absolut unzerrüttbares Team. Plötzlich, ja, also auch da gibt es Dinge, die man einfach nicht verstehen kann. Die Freundschaften zerbrechen und wo du gedacht hast, mit den Leuten kannst du ein Fundament bauen. Dieses Fundament war halt nicht das Fundament. Oder du siehst Menschen in der Gemeinde, die irgendwie nur so halbherzig ihren Dienst tun. Ey Leute, die Sachen, die wir hier tun, die tun wir nicht für die Menschen, sondern die tun wir für Gott. Und halt selbst, wenn ich jetzt mal sage, Gemeinde putzen. Also ich habe im Augenblick eine Herausforderung, ich arbeite 3 Wochen rund um die Uhr, 8 Stunden. Ich gehe auch nachher arbeiten. Aber wenn Putzdienst eingeteilt ist und ich arbeite 8 Stunden, dann fange ich halt früh um 8 mit meinem Team an und bin um 10 auf Arbeit. Oder nach der Arbeit. Ey, das ist unsere Gemeinde. Und unsere Gemeinde ist doch wichtig. Und also zu Hause mag ich es auch sauber. Und wenn ich 3 Wochen arbeite, dann stehe ich ein bisschen eher auf jeden Morgen und putze halt noch den Raum oder den Raum oder den Raum. Weil ich mag es gerne sauber. Und das ist doch für Gott. Diese Stimme, die hier zu mir spricht, ist die Stimme der Entmutigung. Übrigens, Christen können enttäuschen, aber Christus nie. Wichtig ist zu sehen, dass die Entmutigung bei Elia nach seinem größten geistlichen Sieg kam. Die Herausforderung mit den Baalspriestern, wer der wahre Gott ist. Erstaunlich. Nur einen Tag später, als die Königin Isabel sagte, sie werde Elia töten, bricht über Elia alles zusammen. In 1. Könige 19, Vers 10 steht, er sagte, mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen haben, deine Altäre zerstört und diese Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig. Und nun trachten sie mir nach meinem Leben. Stimmt überhaupt nicht, was er gesagt hatte. Er war nicht wirklich alleine übrig. Das ist es, was Entmutigung bewirkt. Man kann nicht mehr klar sehen. Entmutigung bewirkt, dass du keine klare Perspektive mehr hast. Elia sieht nicht mehr seine vergangenen Erfolge. Einen Tag zuvor den größten Erfolg und einen Tag später die größte Frustration. Er hat keine Erinnerung mehr an die guten Zeiten. Es ging mir genauso. Ich habe nur noch das Negative gesehen. Aber nicht mehr, wie viele Leute sich wirklich schon bekehrt haben. Die ihr Leben geändert haben. Leute, wo es auch ehemäßig mal schwer ging, die nicht aufgegeben haben, nein, die sich zu ihrem Ehepartner gestellt haben, selbst wenn sogar Ehebruch da war. Diese Leute gibt es. Wie viele Kinder aufgewachsen sind hier mit guten Werten, was wirklich revolutionär für unsere Gesellschaft heute ist, was da draußen abgeht, ich fasse es nicht. Ich habe zwar schon Kontakt zu anderen Leuten, aber was so mit Kindern und Aufwachsen betrifft, habe ich mit Ungläubigen wenig Kontakt. Aber was da draußen was die Kinder in den Schulen machen, durchmachen müssen. Krass. Also, und da können wir einen Gegenpol setzen und halt auch mal auf das zu gucken, dass es halt sogar Sex vor der Ehe heute gibt. Ist nicht in Ordnung, sondern also wirklich, dass du dich aufhebst für deinen Ehepartner. Das ist was ganz Besonderes und ich glaube, das ist einzigartig. Und wenn wir das unseren Kindern rüberbringen können, das ist was Besonderes. Das macht's aus. Wir sind Fische, die einfach gegen den Strom schwimmen, auch wenn es mal schwer ist. Und was ich letzten Sonntag gehört habe, was ich ganz sensationell fand, die Hilde ist ein paar Mal wieder hier und dann geht die zum Hoffmann und sagt, ich will wieder mitarbeiten im Büchertisch. Die Hilde wäre diejenige, die sagen könnte, Leute, ich muss erst mal selber sehen, wie ich klarkomme. Nein, die will sich wieder einbringen, die will mitarbeiten. Das ist was, wo ich sage, boah, cool. Das ist einfach sensationell, wirklich. Was ist nun eigentlich Entmutigung? Durch Entmutigung wird dein innerer Mensch wie benebelt. Und das Gleiche passiert in Sünde. Wir haben erlebt, dass Gemeinden zerbrochen sind, weil Pastoren Ehebruch begangen haben. Und ich habe immer gedacht, ey, die müssten doch früh aufwachen und die müssten sehen, was sie gerade für einen Mist machen. Aber die konnten nicht aufwachen, weil die sind einfach wie benebelt. Die können nicht mehr klar sehen. Du verlierst einfach die richtige Sichtweise, was gut und böse und was richtig und falsch ist. Du hast körperlich keine Beeinträchtigung, aber du kannst einfach geistige Dinge nicht mehr klar sehen und nicht mehr klar einschätzen. Bei Entmutigung gibt es erstmal keine genaue äußere Ursache. Ich bin auch nicht grundsätzlich ein mutloser Typ, überhaupt nicht. Es hat auch nichts mit Depressionen zu tun. Die Definition ist, Entmutigung ist ein irrationaler und unspezifischer Verlust von Perspektive. Irrational heißt, es hat sich äußerlich nicht wirklich etwas verändert. Und unspezifisch, du kannst eigentlich nicht wirklich sagen, wo das Problem ist. Was uns vorher total klar war, ist uns plötzlich überhaupt nicht mehr klar. Du fühlst dich irgendwie allein und du hast fast überhaupt keine Perspektive mehr. Das ist ein gezielter Angriff auf dich und auf mich. Und wir müssen wirklich diese Dinge überwinden. Jeder natürliche Mensch, der wirklich richtig Erfolg hat, kennt diese Dinge. Es wird immer mal irgendwelche Rückschläge geben, egal wo. Schau dir doch mal Walt Disney an. Wisst ihr, wie viel die Bank es war, wo er den Kredit für sein Disneyland bekommen hatte? Die 302. Bank war das. Also ich hätte wahrscheinlich bei der 5. spätestens aufgegeben. Wir werden in unserem Leben Enttäuschungen, Probleme und Niederlagen erleben. Aber es wird nicht das Ende sein. Und das Gleiche gilt eben auch im Geistlichen. Und wir müssen wissen, die Angriffe werden größer, wenn wir geistig wachsen. Und wir können Rückschlüsse daraus ziehen, wie groß die Angriffe sind, wie bedeutsam die Situation ist, in die du gestellt bist. Und Rückzug ist keine Option. Wir müssen lernen, einfach zu wachsen. Wie funktioniert Entmutigung? Und wie überwinden wir sie? Es gibt 4 Strategien von Entmutigung. Nummer 1, Unterstellung falscher Motive. Entweder von anderen Menschen oder vom Feind. Warum machst du das? Willst du dich vielleicht irgendwie profilieren? Oder von dir selbst? Manchmal brauchen wir keine anderen Menschen oder den Teufel. Nein, wir können das auch ganz gut alleine von uns selbst. Wie ein innerer Kommentator, der uns einfach die Sache madig redet. Unterstellung falscher Motive ist eine gute Strategie für Entmutigung. Zweite Strategie. Wer bist du denn schon? Wo kommst du denn her? Hast du mal in den Spiegel geguckt? Du bist ein Niemand. Diese Stimme hatte auch Elia, der sagte, ich bin nicht besser als meine Väter. Und vielleicht war er wirklich nicht besser als seine Väter. Aber er hatte einen Auftrag von Gott. Und er hat diesen Auftrag durchgezogen. Und er war berufen von Gott. Und das hat den Unterschied gemacht. Geht es uns genauso? Also bei mir kommt er schon und sagt, 1,58, was willst du denn reißen hier auf der Welt? Und du hast nicht mal Theologie studiert. Und die Bibelstellen, die du so aufsagst, du weißt zwar, dass sie da drin stehen, aber wo die stehen, lass das doch mal lieber. Der Feind will uns einreden, dass natürlich auch das, was wir tun, absolut bedeutungslos ist. Doch die Wahrheit ist, alles Große fängt ganz klein an. Alles, was großartig ist, fängt ganz simpel an. Es gibt immer tausende Gründe, kleine Dinge zu belächeln. Aber alles, was groß ist, war einmal ganz klein. Das beste Beispiel ist eine Eiche. Könnt ihr euch eine Eiche vorstellen? Und wisst ihr, wie groß eine Eichel ist? Eine Eiche ist eine kleine Nuss, die nicht von der Stelle gewichen ist. Dritte Strategie der Entmutigung ist die Ablenkung. Plötzlich fallen dir Dinge ein, die irgendwie auch wichtig sein können. Wenn du der Entmutigung Raum gibst, gehst du immer große Umwege. Wie das Volk Gottes, was viele Jahre in der Wüste umherzog, bevor sie wirklich das verheißene Land eingenommen haben. Unnötig. Vierte Strategie der Entmutigung ist schwer zu durchschauen. Man nennt sie Rückzug. Zieh dich zurück. Nimm dir mal eine Auszeit. Es kann sogar ganz, ganz fromm aussehen, indem du sagst, ich will erst mal beten, zu mir finden. Es gibt eine Zeit, des zur Ruhe kommen und auch Rücksprache mit Gott zu nehmen. Doch der Rückzug in sich selbst aus Entmutigung heraus ist etwas anderes. Und im Rückzug bist du nicht sicher. Wenn wir Leute an der Front sehen oder wenn wir die Waffenrüstung Gottes sehen, wir sind für alles geschützt. Helm, Brustpanzer, Schwert, Schild. Aber von hinten hast du keinen Schutz. Es ist unsere Entscheidung. Doch wenn wir da rauskommen wollen, müssen wir Nein zur Entmutigung sagen. Wir müssen lernen, immer wieder diesen Kampf gegen die Entmutigung zu kämpfen, denn es wird immer mal wieder diesen Kampf geben. Immer mal wieder Entmutigung, immer mal wieder Enttäuschung, immer mal wieder Frustration. Wer will da raus? Ich. Wichtig ist es, den Feind wirklich beim Namen zu nennen. Und dieser Feind heißt Entmutigung. Entmutigung bewirkt, wie bei Elia, sich unter den Ginsterstrauch zu legen und sterben zu wollen. Wenn du mit Entmutigung konfrontiert bist, hilft es nicht, auf bessere Zeiten zu warten. Du musst geistig einen Stand einnehmen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Es ist ein Feind und wir sind nicht dazu gemacht, einfach so zu denken. Dieser Schritt muss von uns ausgehen und es ist eigentlich der erste Schritt. Zweiter Schritt, in Lobpreis flüchten. Nicht in bettelndes Gebet. Lobpreis nimmt eine Position des Glaubens ein. Also wenn du Stimmen von Entmutigung in dir hast, mach halt, konzentriere dich wirklich auf Gott und ordne deine Gedanken. Und dann kannst du wie Elia wieder klar sehen. Gott lässt ihn zwar erst einmal laufen in die Wüste und dann lässt er ihn verschiedene Dinge passieren, bis Gott zu ihm sagt, komm heraus. Und Gott nimmt Elia mit vor die Höhle und begegnet ihn auf eine ganz, ganz neue Art und Weise. Und auf einmal kommt seine Perspektive wieder. Schritt 3. Wir müssen den Menschen, die uns verletzt oder enttäuscht haben, vergeben. Egal, ob es dein Mann, ob es deine Kinder, ob es dein Arbeitgeber, ob es deine Freunde, ob es deine Geschwister in der Gemeinde sind oder sonst irgendjemand. Jeder von uns hat Menschen in seinem Umfeld schon mal verletzt oder wirklich schwer enttäuscht. Und wenn es ganz nahestehende Personen sind, ist es eigentlich besonders schwer und es tut besonders weh. Doch auch da, wir müssen vergeben und das ist erst der erste Schritt. Und der erste Schritt liegt an uns. Und vergeben heißt auch loslassen, nicht wieder vorwerfen, nicht wieder irgendwo das, was du schon 10-mal gesagt hast, wieder hochholen und wieder aufs Butterbrot schmieren. Nicht mehr zurückholen. Wisst ihr, ich glaube, Jesus ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um Verletzungen geht. Er ist derjenige, der kommt von einem perfekten Himmel hier auf die Erde. Erst als Minimensch, als Baby, dann wächst er auf, dann versucht er den Menschen zu helfen in so vielen Dingen. Er heilt sie, er holt sie aus irgendwelchen komischen Situationen raus. Dann nimmt er sich 12 Leute, schult die, trainiert die und wird immer wieder enttäuscht. Die verstehen es nicht, egal was passiert ist. Und dann, als es wirklich drauf ankommt, geht er ins Kreuz und wo sind sie? Weg. Er ist von allen verlassen, hängt da am Kreuz und betet noch für die Leute um Vergebung. Das ist doch echt unfassbar. Was haben wir schon erlebt, was mit diesen Dingen irgendwie vergleichbar wäre? Ich glaube nichts. Wenn es dir erst einmal schwerfällt, den Menschen zu vergeben, die dir so wehgetan haben, kann ich dich echt gut verstehen. Eine einzigartige Frau Gottes hat mir einen ganz tollen Tipp gegeben. Werde nicht bitter, sondern besser. Und fange an, für die Leute zu beten. Vielleicht sogar namentlich. Das hilft, also wie so allgemein. Aber das gibt einen Durchbruch. Bei mir hat es wirklich geholfen. Wenn es dir gesundheitlich schlecht geht, suche dir vielleicht jemanden, wenn du das brauchst, einen Gebetspartner, der dir hilft und der dich begleitet, der dich glaubensmäßig unterstützt, aber der dich vielleicht auch mal in den Hintern tritt. Oh, kann mir jemand mal ein Taschentuch geben? Dankeschön. Manchmal hängst du einfach in solchen negativen Situationen drin und du denkst, wie komme ich da raus? Aber wenn du jemanden an der Seite hast, vielleicht sag jetzt mal dein Zellleiter oder wirklich ein guter Freund, der dich auch mal in den Hintern tritt. Manchmal brauchen wir das einfach. Der dich auch mal neu motiviert, wieder neu aufzustehen und dran zu bleiben. Das ist wichtig. Wenn es um deine negative finanzielle Situation geht, suche dir Christen, die einfach auf diesem Gebiet stark sind. Vielleicht wäre es gut, dass die mal über deine Konten gucken oder über deine Ausgaben und die einfach dir da Hilfeleistung geben kann. Vielleicht kann es aber auch mit ganz, ganz einfachen Hilfestellungen super sein, wenn du halt die Angebotsblättchen vorher wegwirfst, bevor du sie liest. Oder du gehst nicht in die Stadt bummeln, wenn halt das Budget diesen Monat nicht dafür da ist. Also bei uns gab es auch schon solche Situationen, aber dann gehe ich halt nicht einkaufen. Wenn ich es nicht sehe, brauche ich es nicht. Oder manchmal brauche ich mal eine Nacht drüber schlafen und dann siehst du die Dinge schon mal anders, ob du sie wirklich noch brauchst oder nicht. Einfach so ganz, ganz normale Sachen, die vielleicht hilfreich sein können. Vierter Schritt, um aus der Entmutigung rauszukommen. Du brauchst eine neue Gottesbegegnung. Manchmal brauchen wir diese schwierigen Zeiten, damit wir uns aufmachen, Gott wirklich wieder neu zu suchen. Bei ihm finden wir neuen Mut. Bei ihm finden wir neue Motivation. Bei ihm finden wir neuen Elan. Alles ist in seiner Gegenwart. Er baut uns wieder auf. Wenn du am Leerlaufen bist, vielleicht sogar im Namen des Herrn wie bei Elia, manchmal müssen wir neu hören, warum wir das hier alles hier tun. Seine motivierende Kraft, warum wir diese Dinge tun, ist seine Nähe. Für wen tun wir diese Dinge? Wenn wir sie für Gott tun, wird er uns belohnen. Wenn wir sie für Menschen tun, werden wir enttäuscht werden. Aber bei ihm bekommst du neue Kraft, neue Zurüstung, neue Motivation. Es gibt aber auch manchmal Dinge, da kommen wir nicht alleine durch. Da brauchen wir einfach zwei Leute, die uns helfen und die uns unterstützen, die für uns beten. Wenn unser eigener Glaube einfach da nicht ausreicht, dann brauchen wir Leute. Bei Entmutigung kann es sein, dass du da nicht alleine durchkommst. Bei Elia war seine erste Feststellung oder Anmerkung an Gott: Eifernd habe ich für dich geeifert. Elia brachte 450 Leute um. Könnte es vielleicht sein, dass das Gott ihm gar nicht aufgetragen hatte? Dass er das gar nicht tun sollte? Ist Elia vielleicht in seinem Eifer einfach zu weit gegangen? Vielleicht eifern wir auch manchmal zu viel. Unser eigener Eifer zwingt uns, Dinge zu erwarten, die einfach unrealistisch sind und außerhalb des Zeitplanes und der Salbung Gottes. Habe ich zu viel geeifert? Manchmal ist es nicht der Feind. Manchmal brocken wir uns die Suppe einfach selber ein. Gott möchte, dass wir dies und das tun. Und für diese Dinge gibt er uns auch die Versorgung, die Kraft, den Schutz und die Salbung. Aber wenn wir außerhalb dieses Rahmens uns bewegen, haben wir nicht diesen Schutz und diese Versorgung. Wenn ich merke, ich bin gerade ziemlich entmutigt, gibt es vielleicht Bereiche, wo ich vielleicht zu viel geeifert habe. Vielleicht haben wir Dinge getan, die wir gar nicht tun sollten. Bei Elia könnte es so gewesen sein. Der Kampf gegen Entmutigung ist ein Kampf, der uns aufgetragen ist. Aber im Hebräerbrief steht: Werft also eure Zuversicht nicht weg, die großen Lohn mit sich bringt. Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllen könnt und so das verheißene Gut empfangt. Also, dranbleiben, auch wenn es schwer ist. Leute, die viel Sport machen, wissen das. Training über den komfortablen Bereich hinweg. Muskeln werden aufgebaut, indem Muskelfasern reißen. Also das heißt Schmerzen und an die Grenzen kommen. Und das beständig. Es gibt bewusste Angriffe, aber Gott hat diese Angriffe überwunden. Die größte Versuchung für uns ist oder wäre: Was soll's? Das mit dem Glauben lasse ich am besten mal. Oder du sagst es: Ich nehme das alles nicht mehr ganz so ernst. Sieht ja sowieso keiner. Die Bibel sagt uns aber: Lauf mit Ausdauer. Du hast eine Ewigkeitsperspektive. Am Ende, wenn wir durchhalten, wird alles gut. Er wird alle Tränen abwischen. Jesus kündigt uns an, dass es in der Welt Bedrängnis gibt. Doch er sagt auch, dass er die Welt überwunden hat. Ich möchte zusammenfassen. Es wird Entmutigung und all diese Strategien geben. Es wird bewusste Angriffe geben, deine Fähigkeit, auf Gott zu hören, auf deine bisherigen Erfolge, auf deine Vision. Lerne, den Feind beim Namen zu nennen. Ruhe dich nicht darauf aus. Flüchte dich in Lobpreis. Vergib den Menschen, die dich verletzt haben, und gehe zu Gott. Weil Gott größer ist als all das. Er ist die wirkliche Quelle der Kraft. und kontrolliere dich. Bist du vielleicht über die Grenzen gegangen, die du hättest gar nicht gehen sollen? Und verändere das. Gott ist ein guter Gott und er möchte sich um uns kümmern. Er möchte an unserem Leben teilhaben. Er möchte uns segnen und er hat uns viele gute Dinge vorbereitet. Er kennt unsere Wünsche und Träume. Und selbst wenn wir nicht alle gleich oder vielleicht nie in Erfüllung gehen, liebe ich Gott von ganzem Herzen. Amen. Ich möchte jetzt noch die Gelegenheit geben, auf meinen Vortrag zu reagieren. Ich möchte als erstes die ansprechen, die Gott vielleicht noch gar nicht kennen oder noch keine bewusste Entscheidung für Gott getroffen haben, ihr Leben ihm anzuvertrauen. Er ist aber derjenige, der gern unser Leben begleiten möchte, als unser Freund, als unser Helfer, als unser Tröster, als unser Beistand in schwierigen Zeiten. Ich möchte, dass wir alle aufstehen, bitte. Und wer möchte, spricht mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich habe Fehler gemacht und ich brauche Vergebung. Bitte vergib mir meine Schuld. Du sollst von jetzt an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich dein Kind Gottes geworden bin. Amen. Und ich danke, ihr könnt euch wieder setzen. Und ich möchte jetzt denen die Möglichkeit geben, die einfach während des Vortrags gemerkt haben, ich habe mit Entmutigung, mit Enttäuschung, mit Frustration wirklich ein Problem. Dann tritt jetzt aus dieser Entmutigung heraus. Ich habe verschiedene Leute angesprochen, die als Gebetsteams mit dir vorne sein werden. Und die würde ich jetzt gerne bitten, dass sie vorkommen. Und wenn du gemerkt hast, dass du dieses Problem hast und du möchtest dir ein Gebet abholen, dann kannst du jetzt gerne nach vorne kommen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.